So, ich habe jetzt Eva Rechstein an der Leitung. Hallo.
Hallo Felix.
Ich lese einfach mal so einen kleinen Satz vom AK von Analyse und Kritik vor. Eva Rechsteiner arbeitet am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg mit Schwerpunkt kommunaler Klimaschutz. Sie engagiert sich in der Klimagerechtigkeitsbewegung und berät Gruppen wie Fridays for Future. Ja, das ist doch kurz und knapp zusammengefasst.
Genau.
Ich will mich mit dir heute über Klimaneutralität unterhalten. Das ist ja wirklich ein geläufiger Begriff in der Politik und auch sonst. Und irgendwie sind sich da alle einig, alle sind dafür. Also so ein bisschen der Knackpunkt ist halt irgendwie das Wann. Also die Zeit davor ist immer variiert, so von 2025 bis 2050. Aber irgendwie wollen es alle und ist auf jeden Fall positiv besetzt. Vielleicht kannst du erstmal überhaupt diesen Begriff so ein bisschen definieren. Also was ist damit eigentlich gemeint?
Ja, es macht einen natürlich schon ein bisschen stutzig, wenn tatsächlich alle Klimaneutralität fordern. Sowohl Klimagerechtigkeitsgruppen wie auch VW oder Daimler. Und das liegt daran, dass ja alle sehr unterschiedliche Dinge unter der Klimaneutralität verstehen. Relativ häufig wird es leider so ausgelegt, dass wir die Emissionen vor Ort gar nicht richtig senken müssen, sondern nur bilanziell auf dem Papier. Und dadurch wird auf unterschiedliche Ausgleichsverrechnungen zurückgegriffen, wie zum Beispiel eine CO2-Kompensation im globalen Süden. Also das kennen ja bestimmt auch einige von uns, die schon mal geflogen sind. Da wird einem angeboten, man kann seine Emissionen ja kompensieren für ein paar Euro die Tonne. Und schon hat man das ökologische Gewissen beruhigt. Und ähnlich funktioniert das auch tatsächlich mit großen Unternehmen oder Produkten. Da wird relativ häufig dann eben auf so eine Ausgleichsverrechnung gesetzt.
Okay, das bedeutet, dass quasi im globalen Norden, dass wir hier auf Konsum und Produktion, dass wir da nichts einschränken müssen, sondern stattdessen wird halt irgendwo in Afrika, da gibt es ja genug Land, das brach liegt und das fruchtbar ist und genügend bewässert wird, da können wir so ein paar Bäume hinsäen und die wachsen dann ganz schnell und saugen irgendwie das CO2, das wir hier reingepustet haben, wieder raus.
Das ist die Idee dahinter, genau. Und das ist ja eigentlich auch ein schöner Gedanke oder man könnte ein vermeintlich einfacher Gedanke auf jeden Fall, dass wir die Emissionen so leicht senken können. Und im Prinzip ist natürlich eine Aufforstung eine wirklich gute Sache und das brauchen wir auch unbedingt. Wir brauchen unbedingt wieder mehr Wälder hier und mehr Moore, um das CO2 eben aus der Atmosphäre wieder zu entziehen. Bei den Projekten im globalen Süden ist es eben leider oft so, dass dabei keine Emissionen eingespart werden, weil es ist einfach total schwierig, das wirklich zu kontrollieren. Und auch wenn es dafür große Zertifizierungsprozesse gibt, führt das immer ja häufig dazu, dass eben doch irgendwo CO2 ausgestoßen wird oder dass eben auf andere Flächen zum Beispiel dann zurückgegriffen wird, wenn geforstet wird und eine geschützt ist. Und das ist halt einfach wirklich total schwierig, das zu steuern.
Okay, es gibt da quasi so zwei Wege für diese Klimaneutralität. Das eine wäre halt Senkung des CO2-Ausstoßes und das andere ist dann halt irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Punkt 1, Senkung an. Also gibt es ja jetzt schon wirklich auch Bestrebungen, dass unser CO2-Ausstoß gesenkt wird? Und wenn ja, wie soll das gehen? Und ja.
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also diese Ausgleichsverrechnungen, die machen meistens nur einen Teil der Emissionen aus, die wir haben, zumindest bei so staatlichen Bilanzen oder bei kommunalen Bilanzen. Und im ersten Schritt wird natürlich versucht, dass man den Energieverbrauch senkt. Das kann man zum Beispiel machen, indem man Gebäude dämmt oder indem man Produktionen umstellt. Genauso das andere ist natürlich dann die Energie, die man einsetzt, erneuerbar zu machen. Da passiert ja zumindest im Strombereich auch schon einiges in Deutschland, wenn auch das deutlich zu langsam ist, wenn wir die Pariser Ziele einhalten wollen, dann müssen die erneuerbaren Energien viel schneller ausgebaut werden. Aber ja, so bei größeren Unternehmen ist es eben leider schon so, dass oft auf einfach zwei Mechanismen gesetzt wird. Das ist einmal, man bezieht Ökostrom und wenn der nicht zertifiziert ist, dann hat er auch keine Auswirkung auf den Ausbau erneuerbarer Energien hier in Deutschland oder in Europa. Und das andere ist eben dann die CO2-Kompensation.
Ja, aber bei diesen erneuerbaren Energien, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch. Also es ist ja, also der Strombedarf steigt und steigt, weil die Leute halt immer mehr Sachen konsumieren, die mehr Strom verbrauchen und das Internet und hier und da. Und jetzt sollen auch noch der gesamte Verkehr auf E-Mobilität, weil das ja so toll ist, irgendwie umgestellt werden. Dann wollen wir irgendwann auch noch mit Strom heizen. Ja, ist das überhaupt machbar, dass das alles dann, also wir können so weitermachen wie bisher und irgendwie irgendwann wird alles nur noch mit Windkraft irgendwie und Solar gemacht? Also ist das Realistisch?
Ja, nee, das können wir natürlich nicht. Nein, das sind die Wunschvorstellungen von manchen und daran klammern sich auch noch ganz viele an dieser Vorstellung, aber das ist auf keinen Fall möglich, weil es ist genau wie du sagst, wir müssen ganz viele anderen Sektoren auch noch elektrifizieren und dabei liegt ja bei uns der Anteil in der Strom, also in der Energiewirtschaft, da liegt der Anteil erneuerbarer Stromerzeugung ja erst bei 50%. Und das heißt, wir haben noch nicht mal unseren Stromsektor erneuerbar gemacht, aber planen auch schon mit den anderen. Und das führt natürlich dazu, dass wir erstmal viel, viel mehr, einen viel größeren Ausbau brauchen von erneuerbarer Stromerzeugung, aber gleichzeitig natürlich auch eine komplette Umstellung unseres Lebensstils. Und das ist auch natürlich bei uns immer wieder ein wichtiger Punkt in den Szenarien. Wir setzen eben das allererste Mal auf Suffizienzmaßnahmen und versuchen, die auch mit reinzubringen. Das ist mal einfacher, mal schwieriger, aber generell ist es natürlich immer noch viel zu wenig beachtet und da müssen wir noch viel mehr auf Bildungsmaßnahmen setzen, aber auch die Infrastruktur dafür geben, dass es überhaupt möglich ist, dass man eben den im Bioladen um die Ecke hat und nicht eben immer in große Discounter fahren muss oder dass auch eben die Busanbindung näher ist als eben der eigene Parkplatz, Autoparkplatz vor der Tür und da muss die Politik noch ganz viele Anreize setzen und ändern.
Ja, du hast ja gesagt, sogar die Autokonzerne sind für Klimaneutralität. Darunter würde ich ja verstehen, so dass die Autokonzerne sich abschaffen und irgendwie oder vielleicht auch Fahrradproduktion sich umstellen. Wie stellen die sich denn das vor, dass sie klimaneutral werden?
Ja, es ist ein bisschen ironisch, dass die Auto mit Verbrennungsmotor jetzt aber klimaneutral produziert werden. Hm. Aber danach werden sie natürlich unglaublich viel CO2 ausstoßen. Und die großen Konzerne, ich kann das jetzt nicht pauschal beurteilen, aber bei den einigen, bei denen ich es mir angeschaut habe, ist es eben wirklich so, dass sie sich Ökostrom zukaufen, was natürlich schon in großen Mengen bei denen passiert. Allerdings ist es eben so ein Ökostrom, der europaweit gehandelt wird und der hat keine positiven Auswirkungen auf die Energiewende in Europa. Also das werden nicht mehr erneuerbare Energien dadurch zugebaut.
Ja, in unserer Leipziger Volkszeitung war letztens so ein schönes Interview mit Baerbock, der großen Hoffnungsträgerin irgendwie der Grünen. Und also ihr toller Vorschlag für Klimaneutralität für Autos war da auch, dass dann halt 10% des Stahls bei der Produktion soll halt irgendwie mit Ökostrom hergestellt werden. Also ich glaube, wenn wir auf Baerbock setzen, dann wird das noch ein Weilchen dauern, bis Deutschland klimaneutral wird.
Ja, wir haben tatsächlich auch wir sitzen ja hier in Baden-Württemberg. Und haben da natürlich auch immer wieder viele Gespräche mit der Landesregierung hier, weil die auch auf Ökostrom setzt und wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass eben das Umweltbundesamt in schon mehreren Studien gezeigt hat, das hat wirklich keine positiven Effekte auf die Energiewende.
Ja, dann kommen wir mal zu den Ausgleichsmaßnahmen. Also die sind ja in den meisten Fällen wirklich irgendwo im Süden, also auch oft in Afrika. Irgendwie habe ich den Eindruck, die Leute gehen davon aus, dass da das Land irgendwie, dass das keinem Menschen gehört und dass das einfach brach liegt und dass das wirklich nur darauf wartet, von uns ökologischen Weißen irgendwie bepflanzt zu werden. Wie ist denn da so die Situation vor Ort? Also kann man da wirklich irgendwie genügend Fläche für neue Wälder schaffen oder ist die einfach da oder wächst das Zeug auch in der Sahara oder wie läuft das?
Ja, die Vorstellung mancher ist wohl, dass das unbenutztes Land ist, was genau darauf wartet, von uns genutzt zu werden. Es gibt auch wieder ganz verschiedene Möglichkeiten. Also der größte Teil der Zertifikate, der CO2-Kompensation, das sind glaube ich 80%, ist tatsächlich der Ausbau von erneuerbaren Energien, auch in den Ländern, auch in afrikanischen und in asiatischen Ländern. Aber das heißt, dass dort vor allem auch Großkraftwerke gebaut werden, wie zum Beispiel Staudämme eben für Wasserkraft. Und damit einhergehen natürlich nochmal größere auch Biodiversitätsprobleme. Und da haben wir auch wieder das Problem, dass dort viele Dörfer geflutet werden, wo eben Menschen wohnen und die vermutlich nicht entschädigt werden oder irgendwie mit betrachtet werden. Es gibt auch einige Studien von mehreren Autorinnen, also Jutta Kill kann ich zum Beispiel empfehlen, die hat da viel dazu geforscht, die war auch dort vor Ort und hat sich das angeschaut und hat mit den Menschen dort vor Ort geredet. Und es gibt auch viele NGOs, die eben wirklich nochmal sagen, dass die Rechte der indigenen Bevölkerungen dort nicht ausreichend eingehalten werden, auch wenn das von vielen Standards, die es gibt, so gesagt wird. Aber tatsächlich werden die eben oft übergangen.
Ja, aber da gibt es schon sowas wie Zertifikate und Standards und irgendwer, der das Ganze überwacht, oder ist das alles so ein bisschen Pi mal Schippenstil?
Nee, das ist natürlich alles mega gut ausgearbeitet und durchdacht und es gibt viele verschiedene Stellen, also es gibt eben so einen Projektentwickler, der sich das anschaut und das ins Leben ruft dort vor Ort und die arbeiten dann zum Teil eben auch mit Institutionen dort vor Ort zusammen und dann wird das alles nochmal von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle überprüft und dann werden da wird so eine Baseline erstellt, wie viele Emissionen ausgestoßen werden und wie viel verringert wird. Aber das ist natürlich auch alles sehr hypothetisch und das kann natürlich im Vorfeld einfach unglaublich hoch berechnet werden. Also ich kann dann sagen, okay, das Kohlekraftwerk wird mindestens noch die nächsten 20 Jahre weiterlaufen und wir werden irgendwie die Leistung verdreifachen davon. Das heißt, man setzt es ganz hoch an und sagt dann, dadurch wurden natürlich total viele Emissionen eingespart, aber das weiß man gar nicht, weil das kam ja dann nie zustande. Also man überprüft das gar nicht, was ist wirklich passiert. Aber da ist auch viel Geld dahinter natürlich. Die verdienen einiges daran, die Zertifizierungsstellen und eben auch natürlich die Anbieter der Zertifikate.
Ja, aber das klingt in meinen Ohren nicht so ganz logisch. Also wir können ja weiter Dreck machen wie bisher und tun das dadurch ausgleichen, dass wir halt irgendwie in Afrika, wo weniger Dreck gemacht wird, dass wir da Ökoenergie herstellen. Aber das setzt das wirklich die Menge an CO2, die wir hier irgendwie rauspusten? Kann das dadurch dann irgendwie da ausgeglichen werden?
Das ist zumindest das Ziel, dass man sagt, dass dort schmutzige Energie weniger verbraucht wird. Und dass diese Einsparung eben, die man durch den Einsatz von erneuerbaren Energien geschafft hat, dass die deswegen weiter bei uns ausgestoßen werden darf. Aber in der Realität ist es eben nicht so. Also es wird überhaupt nicht beachtet. Oft sind es Programme, die sowieso umgesetzt worden wären. Das heißt, man hat da gar keinen Zusatzeffekt. Man hat am Ende einfach nur, dass mehr CO2 ausgestoßen wird.
Na, CO2 entsteht ja bei verschiedensten Sachen, halt bei Verkehr. Also Beton ist zum Beispiel auch ein großer Faktor und so. Und mir fällt es schwer, dass wir jetzt hier irgendwie in unserer immer weiter wachsenden, tollen Marktwirtschaft, das ist ja der Motor des Ganzen, dass die Produktion steigt und die Wirtschaft, dass das dann auf einmal 2050 oder meinetwegen auch 2040, dass das dann völlig ohne, also dass das klappt, dass das dann neutral wird, weil die anderen Marktwirtschaften, die wollen ja auch irgendwie wachsen. Und bei Produktion, also selbst wenn das mit Ökostrom ist, also auch der Abbau und wie gesagt, also Stahl und Beton irgendwie ist, glaube ich, noch schwieriger, halt CO2 herzustellen oder gar unmöglich. Also irgendwie ist das ein Konzept, das an sich funktionieren kann, dass wir wirklich irgendwann, also egal wann jetzt, dass wir es schaffen, irgendwie die deutsche Wirtschaft oder meinetwegen auch die Weltwirtschaft völlig klimaneutral zu halten?
Also es gibt so bestimmte Bereiche, in denen man sagen kann, da kann man die Emissionen wirklich fast auf null senken. Das ist zum Beispiel die Energiewirtschaft, weil wir sagen, der Strom kann relativ. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine PV-Anlage betrachten, die hat ja im Betrieb keinen CO2-Ausstoß mehr. Die hat natürlich davor in der Herstellung entstanden Emissionen, die sind aber relativ gering. Aber also die könnte man zumindest, die könnte das Ökosystem noch auffangen. Und dann gibt es bestimmte Prozesse, so eher so nicht energetische Prozesse, wie zum Beispiel, wie du sagst, beim Zement, bei der Klinkerherstellung, der wird einfach CO2 ausgestoßen. Das kann man nicht vermeiden. Da müsste man eher eben auf andere Produktionen setzen oder man muss dann tatsächlich in der Zukunft, so in 30 Jahren oder so, darauf auf so Technologien setzen wie CO2-Abscheidung und Nutzung von CO2 in anderen Produkten.
Ja, das war jetzt so ein schönes FDP-Argument. So in der Zukunft erfinden wir was und dann wird alles gut.
Das ist, genau, ich habe jetzt einfach die Pläne der Regierung oder auch anderer wiedergegeben. Wir können natürlich auf keinen Fall die Menge an Zement und Beton weiterhin einsetzen, wie wir es derzeit machen oder wie es auch in vielen Ländern noch geplant ist. Das liegt nicht nur an dem CO2-Ausstoß, es liegt auch an der Ressource Sand zum Beispiel, die einfach nicht vorhanden ist und der jetzt schon desaströs ist, wie es abgebaut wird oder gewonnen wird. Insofern genau müssen wir da auf jeden Fall zum Teil auf andere Rohstoffe setzen, zum Beispiel eher wie Holz, was dann auch länger CO2 bindet. Aber das kann auch nicht in der Menge gemacht werden, wie wir derzeit bauen. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema Suffizienz. Wir müssen unseren Bestand anders nutzen. Wir müssen auch weniger Wohnfläche nutzen. Wir müssen weniger Bürogebäude in Anspruch nehmen und Ähnliches.
Ich würde nochmal kurz zurück darauf einhaken hier, dass die Energie, dass sie theoretisch irgendwie klimaneutral hergestellt werden könnte. Ja, theoretisch, aber dazu braucht man ja so seltene Erden und so gewisse Sachen und zum Beispiel auch Standorte. Ne? Also für Windkraft sind die meisten Standorte in Deutschland jetzt schon, die wirklich windig sind, bebaut. Die anderen sind halt zu nahen Häusern oder so. Also auch da ist es halt eigentlich nicht möglich, dass das halt unendlich wächst, weil man braucht halt Fläche, man braucht die seltenen Erden, Silizium und so weiter und so fort. Also von daher ist das jetzt auch ein gangbarer Weg, dass man die gesamte Energiewirtschaft der Welt irgendwie auf Ökostrom umstellt oder ist das dann auch irgendwann, dass es nicht mehr geht, weil das Zeug ist nicht mehr da, wo man das Zeug herstellt?
Ja, also unendlicher Wachstum ist ja in keinen Bereichen möglich oder erwünscht. Und wir haben natürlich eingeschränkte Flächen vorhanden sein. Und auch in anderen Ländern ist es genauso. Man kann natürlich einen Großteil, den wir hier in Deutschland haben, wir können auf jeden Fall sehr viel unseres Energiebedarfs durch erneuerbare Stromerzeugung decken. Und das sind natürlich politische Vorgaben, wie nah so ein Windkraft an einem Haus sein soll. Also derzeit sind ja Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke näher an Gebäuden dran als Windkraftwerke. Ja, insofern ist es dann natürlich schon möglich.
Ja, ich habe den Eindruck, dass so Klimaneutralität, dass es halt irgendwie so beliebt ist bei Politikern aller Parteien, weil das ist halt so schön weit weg. Also ne, man kann sagen, ja gut, das ist klimaneutral bis 2030, das ist dann halt nicht so weit weg, aber man kann das auch noch ein bisschen auf die lange Bank schieben und dazwischen sind ja noch so die ein oder anderen Wahlperioden. Da muss man sich heute noch nicht so einen Kopf machen. Wie siehst du das? Ist das jetzt irgendwas, was man jetzt sofort dramatisch schnell angehen sollte oder kann man das irgendwie so vor sich hin plätschern lassen?
Ja, das ist eine Frage, mit der wir uns hier auch echt intensiv gerade beschäftigen, weil wir hatten uns natürlich auch immer in unseren Szenarien und Studien an dem Ziel der Bundesregierung mit 2050 bzw. 2045 orientiert. Und durch den ganzen Druck, der jetzt auch über Fridays for Future auf die Straßen kam, dass die Ziele eigentlich viel eher erreicht werden müssen, stehen wir jetzt vor dieser schwierigen Aufgabe, dass wir sagen, ja eigentlich laut der Wissenschaft müssen wir natürlich viel, viel schneller CO2 einsparen. Gleichzeitig haben wir gewisse Restriktionen, wie zum Beispiel so, was irgendwie einen Handwerker betrifft. Also es sind einfach zu wenig Handwerker da, um die Wärmewende zu stemmen. Und also es muss wirklich alles viel, viel, viel schneller gehen, als es bisher vorgesehen ist. Und natürlich viele Politikerinnen ruhen sich darauf aus, dass sie sagen können, naja, in 30 Jahren bin ich ja nicht mehr im Amt. Und ich habe schon jetzt gemerkt, dass wenn wir mit den Zielen 2035 oder 30 ankommen, dass da der Druck gleich viel, viel größer wird.
Okay, hast du noch so ein letztes Wort, was dir jetzt wichtig ist, um mal loszuwerden zum Thema Klimaneutralität?
Ja, ich würde schon gern, dass weil der Begriff ja wirklich in aller Munde ist und inzwischen auch schon auf allen Produkten, dass einfach wer davon hört und wer jetzt irgendwie jetzt hier zugehört hat, dass man das so ein bisschen in die Welt trägt, dass man da vorsichtig sein muss mit dem Begriff, weil eben sich sehr, sehr oft irgendwelche bilanziellen Spiele dahinter verstecken.
Okay, dann recht herzlichen Dank an Eva Rechsteiner.